Wir kommen zu Vers 3 oder zum zweiten Abschnitt, dem größeren Abschnitt in Kapitel 1. Dieser Abschnitt umfasst die Verse 3 bis 23, wo Paulus von seinem Gebet zugunsten der Kolosser spricht. Paulus spricht von seinem Gebet zugunsten der Kolosser. Ich sage nicht für die Kolosser, weil es sich nicht nur um Bitten handelt, sondern auch um Dank. Beides geschieht aber zu ihren Gunsten. Auf diese Weise zeigt Paulus Anteilnahme am Ergehen der Leser. Es ist wichtig, dass ein Leser eines Briefes den Eindruck bekommt, dass der Schreiber Interesse an ihm hat. Wenn wir, ganz besonders wenn wir Korrektur anbringen wollen, ist es wichtig, dass dieses in der Atmosphäre der Liebe geschieht. Das heißt, dass man merkt, ich habe ein Interesse am anderen. Paulus ist bemüht, auch ohne Korrektur zu zeigen, dass er seine Leser lieb hat, schon Jesu wegen. Während der Apostel in seinem Beten berichtet, während der Apostel von seinem Beten berichtet, lässt er auch Lehre einfließen. Lehre zur Befestigung der Kolosser in der wahren Christusbotschaft. Also während er berichtet von seinem Beten, lehrt er zur gleichen Zeit. Es gibt Leute, die beim Beten selbst sehr viel belehren. Sie sagen Dinge in ihren Gebeten, die sie sonst vielleicht nicht zu sagen wagen würden, in der Hoffnung, dass das dann beim Nächsten gehört wird und dort ankommt. Aber manchmal ist das so offensichtlich, dass es dann abstößt. Kennen Sie Leute, die beim Beten predigen? Also, diesen Abschnitt 3 bis 23 wollen wir jetzt aufteilen in kleinere Abschnitte. Zwei kleinere Abschnitte. 3 bis 23 sprechen vom Beten. Die Verse 3 bis 8 sprechen von Dank und Gebet. Die Verse 9 bis 23 von Fürbitte. Also erstens, in den Versen 3 bis 8 ist die Rede von Dank und Gebet. Beachten wir zunächst, wer betet. Da lesen wir in Vers 3, wir danken und beten. Dies ist nicht das Wir eines Autors. Manchmal, wenn Autoren schreiben, schreibt nur einer, aber er sagt dennoch wir. So nicht bei Paulus. Paulus unterscheidet in seinen Briefen zwischen ich und wir. Wenn Paulus wir sagt, dann dürfen wir davon ausgehen, dass noch jemand oder noch andere gemeint sind. Nach Vers 1 sind es Paulus und Timotheus, die danken und beten. Also das Wir steht hier für Paulus und Timotheus. Dieses spricht von Gemeinschaft. Paulus kann mit anderen zusammenarbeiten, kann auch mit denen er zusammenarbeitet, beten. Das ist nicht immer der Fall. Manchmal arbeitet man zwar mit anderen, aber betet nicht mit ihnen. Paulus darf mit seinen Mitarbeitern Gebetsgemeinschaft haben. Das tut er, davon berichtet er hier. Wir danken und beten. Und Paulus darf in Gemeinschaft arbeiten und beten, denn Timotheus teilt seine geistlichen Interessen. Timotheus ist so gesinnt wie Paulus. Man kann also mit Timotheus beten. Wie gut, wenn man nicht alleine dastehen muss, wenn es einem um andere zu tun ist. Paulus ist in seinem Interesse an den Kolossern nicht alleine. An wen das Gebet gerichtet wird, lesen wir nun ebenfalls. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn. Das heißt, das Gebet, der Dank, sind an Gott als Vater gerichtet. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn. Gleich am Anfang des Briefes liegt Paulus daran, den Gott zu identifizieren, mit dem wir es zu tun haben. Denn es gibt noch andere, die für Gott gehalten werden. Besonders in der falschen Lehre. Es gibt falsche Gottesbilder. Falsche Lehre hat immer ein falsches Gottesbild. Der Apostel hat es nicht mit irgendeinem Gott zu tun, sondern mit dem, der Gott und Vater ist, dessen, der unser Herr ist. Herr steht hier im Grundtext nämlich in der betonten Stellung. Es steht nicht Herr Jesus Christus, sondern es steht Herr, Jesus Christus. Das ist ein Unterschied. Dies ist der Gott und Vater eines, der Herr ist. Wer ist dieser Herr? Jesus Christus. So kann man übersetzen. Wer dieser Herr ist, sagt er sofort. Jesus Christus. Das heißt, Jesus der Messias. Denn Christos heißt Meschiach. Christos ist griechisch, Meschiach ist hebräisch. Im Deutschen sind sie Lehnwörter, Christus und Messias. Jesus ist der Messias, der Sohn Gottes. Dieser Jesus hatte einen ganz besonderen Gott, einen, der sein Vater war, das heißt, mit dem er auf gleicher Stufe stand. Wenn Gott der Vater von Jesus ist, dann ist Jesus dasselbe wie Gott. Und dieser Jesus Christus wurde unser Herr in unserer Umkehr. So wurde sein Gott und Vater unser Gott und Vater, zu dem wir Zugang haben. Nur werden wir nicht so groß wie Jesus, trotz dessen, dass Gott auch unser Vater wird. Er ist Sohn Gottes. Wir sind Kinder Gottes, in einem anderen Sinne. Wann wird das Gebet verrichtet? Eine weitere Frage. Wann wird das Gebet verrichtet? Zwei Antworten hat es hier im Text. Eine in Vers 3, eine in Vers 4. In Vers 3 lesen wir, alle Zeit. Das will nicht heißen, dass Paulus für nichts anderes Zeit hat als für das Gebet. Sonst wäre er nie zum Schreiben dieses Briefes gekommen. Aber er kann beten, während er anderes tut. Oder anders, er betet immer wieder. Das heißt, die Fürbitte reißt im Grunde nicht ab, auch wenn er mal zwischendurch was anderes machen darf, muss. Also, alle Zeit heißt immer wieder, mehrmal am Tag wahrscheinlich. So betet er in Bezug auf die Kolosser. Aber er wird nicht bei den Kolossern stehen bleiben. Wenn er so betet, dann wird er dann auch an die anderen denken, die Philipper, die Thessalonicher und so weiter. Paulus betet viel für seine Kinder im Glauben. In Vers 4 haben wir die zweite Antwort auf die Frage, wann Paulus dankt und betet zugunsten der Kolosser. Er sagt, seit einem gewissen Bericht tut er dieses. Was ist das für ein Bericht? Und worin bestand er? Paulus sagt, es wurde Paulus und Timotheus, ihm und Timotheus, von dem Glauben der Kolosser berichtet, nachdem wir gehört haben. Nachdem Paulus von diesem Glauben hörte, hat er gedankt und weitergebetet. Welcher Art war nun dieser Glaube? Paulus sagt, es ist ein Glaube in Christus Jesus, nicht an Christus Jesus. Im Grundtext steht in Christus Jesus. Dies ist der Unterschied zwischen dem Glauben, durch den wir Christen werden, und dem Glauben, durch den wir Christen bleiben. Wir glauben an Christus, um Christen zu werden. Wir glauben in Christus, um Christen zu bleiben. Diese Leute sind schon Christen, aber sie sind immer noch Glaubende. Das Glauben hört mit der Bekehrung nicht auf. Deshalb nennen wir unser Christenleben ein Glaubensleben. Wir leben aus Glauben zum Glauben, Römer 1, Vers 16 und 17. Dies ist ein Glaube in Christus. Man hatte an Jesus Christus geglaubt, hatte auf ihn vertraut und vertraut weiterhin auf ihn. Aber es erhebt sich die Frage, wie war denn der Glaube festzustellen, sodass von ihm berichtet werden konnte? Kann man denn Glauben sehen? Es ist hier nicht gesagt, wie man feststellen konnte, dass in Kolosse geglaubt wurde. Aber wenn wir weiter im Neuen Testament lesen, dann können wir erfahren, wie Glaube dort bezeugt wird, wie Glaube sichtbar wird. Zunächst wird er sichtbar durch die Taufe. Das heißt, wer an Jesus Christus glaubt, der zeigt das dadurch, dass er sich taufen lässt. Weiter. Der Glaube wird sichtbar, wenn man von ihm spricht. Wenn man sagt, bekennt, ich vertraue auf Jesus Christus, ich bin ein Christ, ich glaube an Jesus. Man kann das mit verschiedenen Zeugnisworten sagen. Man hört also von den Lippen eines Glaubenden von seinem Glauben an Jesus. Und dann sieht man seinen Glauben in der Art und Weise, wie er offensichtlich vertrauensvoll seinen Weg geht. Auch da kann der Glaube zu sehen sein. Dazu gehört, dass man sich zu den Glaubenden, zu anderen Glaubenden hält. Man vergleiche Apostelgeschichte 13, wo Lukas schreibt, von solchen, die zum Glauben kamen, dass sie sich zu Paulus hielten und zu seinen Mitarbeitern. Das heißt, wer an Jesus glaubt, der hat Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wo diese Gemeinschaft aufhört oder leidet, da leidet auch das Glaubensleben des Einzelnen. Zum Glauben an Jesus Christus gehört, dass man sich zu Glaubenden hält. Der Bericht, nachdem Paulus betet, dankt und betet, enthielt ein zweites Element. Von der Liebe der Kolosser wurde dem Apostel ebenfalls berichtet. Von welcher Liebe? Wie beim Glauben fragen wir, was war das für eine Liebe? Paulus sagt, es ist eine Liebe zu allen Heiligen. Als ich klein war, jung war, hatten wir einmal in unserer Gemeinde einen Prediger, der hielt einige Bibeltage. Er hieß Penner, ein älterer Mann Gottes, den ich sehr habe geschätzt. Er konnte das Wort Gottes sehr deutlich machen. Einmal hat er gesagt, Glaube und Liebe sind mit unseren zwei Armen zu vergleichen. Der Glaube ist der rechte Arm, normalerweise sind wir rechtshändig, und dann ist der rechte Arm etwas stärker als der linke. Mit dem starken Arm des Glaubens halten wir fest an Jesus Christus. Und der linke Arm ist ja etwas näher zum Herzen, der ist mit der Liebe zu vergleichen. Was wir mit dem festen Arm des Glaubens von dem Herrn empfangen, das teilen wir mit dem linken Arm in Liebe aus. Sehr schön gesagt. Glaube in Jesus Christus, natürlich ständig an Christus, das stimmt, aber in Christus, wir sind jetzt in ihm, in diesem Raum. Aber Liebe zu allen Heiligen, diese zwei Beziehungen. Natürlich liebten sie auch Jesus Christus. Und natürlich glaubten sie auch an die Heiligen. Das heißt, sie hatten Vertrauen zueinander. Aber hier werden die zwei Aspekte betont. Glaube in Christus, Liebe zu den Heiligen. Zu allen Heiligen. Es waren hier keine Schranken. Wo immer jemand an Jesus glaubte, da war man Bruder und Schwester. ähnlich wie bei den Thessalonichern in 1. Thessalonicher 1. Eine weitere Frage. Aufgrund wovon konnte man von dieser Liebe berichten? Kann man Liebe sehen? Liebe sieht man wohl noch eher als Glaube. Die Liebe wurde wohl gesehen, besonders wenn sie Liebe zu den Heiligen war. Liebe ist nicht nur eine Emotion, ein Gefühl. Liebe ist vor allem eine Tat. Und zwar eine Tat, die von Nähe spricht. Man von Wertschätzung. Und wo man die Nähe des anderen sucht und wo die Wertschätzung zum Ausdruck kommt, durch Geben, durch Umgeben und so weiter, da stellt man normalerweise Liebe fest, es sei denn, sie geheuchelt ist. Das zeigt sich dann aber bald, wenn man merkt, die Wertschätzung ist nicht echt. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn man nicht Liebe untereinander hat, dann kann es immer noch sein, dass man ein Jünger ist. Dann ist man aber ein kranker Jünger. Es gibt Leute, die leben noch, aber sie sind so schwach, dass man nicht mehr weiß, ob sie leben oder nicht. Es gibt Christen, die leben noch, aber man sieht es nicht. Will man sehen, dass jemand Christ ist, dann muss die Liebe zu sehen sein. Daran wird man erkennen. Dann kann man es sehen, wenn die Liebe da ist. Man mag sie nicht sehen, aber das heißt nicht, dass man nicht ein Jünger Jesu ist. Man sollte da vorsichtig sein. Denn nicht wir entscheiden, ob jemand Christ ist oder nicht. Doch müssen wir entscheiden, mit wem wir Gemeinschaft haben. Und da können wir es nur mit denen, von denen wir es sehen, dass sie Christen sind. Weiter, was bedeutet dieser Bericht für Paulus? Paulus war überzeugt, als er von Liebe und Glauben hörte, dass es sich in Kolosse um wahre Jünger Jesu Christi handelte. Das war für ihn ein Trost, nachdem er von der Irrlehre gehört hatte. Er begann sofort nun, Gott zu danken für die Kraft des Evangeliums, die Kraft des Heiligen Geistes, für die kolossischen Christen, für das, was Gott für sie getan hatte, und betete weiter, damit es so bleibe und sie zunehmen möchten. Das steht hier nicht geschrieben, aber solches dürfen wir anhand anderer Texte annehmen. Was bewegt nun Paulus und Timotheus zum Danken und zum Beten für die kolossischen Gläubigen? Wir tun es, Vers 5, wegen der Hoffnung. Wegen der Hoffnung. Vielleicht wird auch übersetzt, ja, in der englischen Übersetzung, vielleicht auch in einer der deutschen Übersetzungen, wir danken für die Hoffnung. Das dürfte eingeschlossen sein. Aber genau genommen steht wegen der Hoffnung. Von dieser Hoffnung sprechen die Verse 5 bis 8. In diesen Versen ist hinzuweisen, erstens, auf die Wichtigkeit dieser Hoffnung, weswegen Paulus dankt und betet zugunsten der Kolosser. Paulus hört von Glauben und Liebe, spricht aber von Hoffnung. Was heißt das? Hoffnung ist ein Kind von Glauben und Liebe. Wer glaubt, der hofft für die Zukunft. Hoffnung ist Glauben in die Zukunft hinein betätigt. Wer liebt, der hofft. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, Römer 5, Vers 5, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unsere Herzen. Wer liebt, der hofft. Hoffnung ist das Kind des Glaubens, ist ebenfalls das Kind der Liebe. Was helfen Glaube und Liebe jetzt, wenn keine Hoffnung für morgen da ist? Wichtig ist die Regelung von mitmenschlichen Beziehungen. Aber wir leben durch eine Zeit. es geht irgendwo hin. Wir bleiben nicht im Jetzt. Christen haben eine Zukunft. Die bringt Paulus zum Danken und zur Fürbitte. Die Zukunft der Kolosser. Die Fürbitte, dass diese Hoffnung in Kolosse nicht verscherzt wird. Das Ziel darf nicht verfehlt werden. Wenn Paulus von Glaube und Liebe hört, dann denkt er an Hoffnung. Das heißt, es ist mein Gebet, dass dieser Glaube, diese Liebe durchhält, bis wir unsere Zukunft sehen, bis die Hoffnung Wirklichkeit wird, bis wir Jesus sehen. Sonst würde es heißen, wie in Philipper Kapitel 4, wir wären zu spät gekommen. Wir hätten begonnen, aber unterwegs wären wir liegen geblieben. Paulus denkt an Hoffnung. Zweitens, hier ist sodann die Rede von dem Wesen der Hoffnung. Von der Hoffnung wird gesagt, dass sie ein Hinterlegtes ist. Wir tun es wegen der Hoffnung, die euch hinterlegt ist im Himmel. Das heißt, die Hoffnung ist unsere zukünftige Herrlichkeit. Diese Hoffnung ist eine sichere Hoffnung, denn sie ist im Himmel vorhanden. Und das heißt, sie ist vor Zugriff sicher. Niemand kann uns diese Hoffnung nehmen. Niemand vermag uns aus der Hand Jesu und seines Vaters zu reißen. Niemand. Wir sind sicher in ihm. Unsere Hoffnung ist sicher im Himmel. Sie wird uns dort hinterlegt, in der Erwartung, dass wir treu bleiben, und dann wird sie uns ausgehändigt. Die Hoffnung ist sodann eine gnädige Hoffnung. Denn es heißt, für euch. Wir tun es wegen der Hoffnung, die euch, für euch hinterlegt ist im Himmel. Sie ist eine persönliche, eine freundliche, eine gnädige Hoffnung. Gott hat eine Hoffnung für uns. Er liebt uns. Er hat eine Zukunft für uns. Und die Hoffnung ist eine gegenwärtige Hoffnung. Das heißt, sie ist bereits hinterlegt. Jesus hat schon Vorkehrungen getroffen für die Zukunft. Die Hoffnung ist bereits hinterlegt. Sie wartet auf uns, auf die Gläubigen. Drittens. Hier ist drittens die Rede von der Vermittlung dieser Hoffnung. Wie erfuhren die Kolosser von dieser Hoffnung? Denn sie haben von ihr erwartet oder erfahren. Wie wurde sie verkündigt? Wir erfahren also hier von der Verkündigung der Hoffnung. Ende Vers 5. Von welcher ihr hörtet? Frage: Wann hörte man denn von dieser Hoffnung? Das steht geschrieben. Es heißt hier, von welcher ihr zuvor hörtet. Ihr hörtet zuvor. Vor was hörten sie von dieser Hoffnung? Zwei Möglichkeiten wären hier anzunehmen. Wir wissen es nicht genau. Erstens, es könnte sein, dass Paulus meint, bevor sie hinterlegt wurde. Das heißt, sie hörten von der Hoffnung, bevor die Hoffnung ihnen hinterlegt wurde. Was heißt das? Das heißt, die Rettungsbotschaft muss gehört und angenommen werden, bevor man in den Genuss seiner Heilsgüter kommen kann. Es gibt keine Hoffnung im Himmel, die dort hinterlegt wäre, für Ungläubige. Nur für die, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, ist die Hoffnung hinterlegt. Das heißt, man hört von dem Evangelium, man nimmt das Evangelium an und dann ist die Hoffnung für uns hinterlegt. Dann haben wir eine Hoffnung im Himmel. Ohne Christus keine Hoffnung. Vergleichen Sie 1. Thessalonicher 4. Ich will euch nicht in Unkenntnis lassen, damit wir damit ihr nicht so seid wie andere, die keine Hoffnung haben. Das ist etwas Furchtbares, ohne Gott in der Welt zu sein, ohne Gott in die Zukunft hineinzugehen. Zuvor könnte aber auch bedeuten, vor dem Aufkommen der Irrlehre. Und das wäre auch bezeichnend. Das heißt, bevor die Irrlehre kam, hatten die Kolosser das wahre Evangelium gehört und das wahre Evangelium hatte ihnen eine Hoffnung gegeben. Die Irrlehre aber würde ihnen die Hoffnung nehmen. Kapitel 2, lasst euch niemanden den Kaufpreis absprechen. Das heißt, lasst niemand euch die Zukunft wegstehlen, rauben. Die Irrlehre ist gefährlich. Die wahre Lehre des Evangeliums führt dazu, dass wir eine Hoffnung haben. Paulus könnte daran erinnert haben, schaut einmal, bevor die Irrlehre kam, da hattet ihr das Richtige und die Lehre gab euch diese Hoffnung. Nicht die falsche Lehre, die nimmt euch diese Hoffnung. Schon eine leise Korrektur, ja? Er lehrt, während er Anteil nimmt an ihrem Ergehen. Wodurch hörte man von der Hoffnung? Es heißt hier im Wort der Botschaft. Evangelium bedeutet gute Botschaft. Es geht also um eine Botschaft. Und im Wort dieser Botschaft hörte man von dieser Hoffnung. Diese Botschaft wird hier beschrieben. Sie ist eine gute Botschaft. Das heißt, sie ist Evangelium. F heißt gut. Angelion heißt Botschaft. Wir könnten auch sagen einfach Angelion oder Angelium. Dann hätten wir die Botschaft. Aber Evangelium heißt die gute Botschaft. Dieses war eine gute Botschaft, die ihnen die Hoffnung gebracht hatte. In ihr hatte man von der Hoffnung gehört, die für solche da ist, die an Jesus glauben. Mit dem Evangelium waren sie nicht mehr in Unkenntnis über ihre Zukunft. Dies ist tröstlich. Das Evangelium ist eine Hoffnungsbotschaft. Alle anderen Botschaften bringen nicht, was das Evangelium bringt. Mit dem Evangelium erfährt man von Hoffnung, von Zukunft. Nicht nur Vergebung der Sünden für heute, sondern Herrlichkeit für morgen. Von dieser Botschaft wird gesagt, dass sie das Wort der Wahrheit ist. Wie ihr zuvor hörtet, im Wort der Wahrheit der guten Botschaft. Die gute Botschaft ist das Wort der Wahrheit. Mit anderen Worten, die andere Botschaft ist das Wort der Unwahrheit. Das Evangelium wird der falschen Lehre gegenübergestellt. Paulus zeigt, auch wenn etwas Wahres an dieser Irrlehre ist, als solche ist sie nicht die Botschaft der Wahrheit, die gute Botschaft des Evangeliums. So dann sagt Paulus in Vers 6, die zu euch kam und gegenwärtig wurde. Das griechische Wort hier bedeutet kommen und gegenwärtig sein, beides. Und dies ist das Wort, das gebraucht wird von der Wiederkunft Jesu. Im Deutschen sagen wir Wiederkunft. Wer die Elberfelder Übersetzung hat, kann vielleicht lesen Ankunft. Es ist das Wort, das bedeutet Ankunft und Gegenwart. Es kann auch übersetzt werden die Gegenwart unseres Herrn. Also, ich übersetze kommen und gegenwärtig sein. Das Evangelium war nach Kolosse gekommen und war dort gegenwärtig. Es kam nicht nur nach Kolosse und ging gleich weiter. Nein, das Evangelium wurde angenommen und blieb dort und hatte seine Wirkung in Kolosse. Das war wunderbar. Und daran erinnert Paulus. Schaut einmal, das Evangelium fasste Fuß, fasste Wurzel. Das war das Richtige. Das war die gute Botschaft. Lasst euch nicht von dieser Botschaft abbringen. Da war die Botschaft der Hoffnung. Die Hoffnung, die ihr für morgen habt, für die Zukunft, die kam aus dieser Botschaft, die zu euch damals kam und gegenwärtig wurde, so wie sie auch in aller Welt gegenwärtig wurde. Mit anderen Worten, es gibt nur eine Botschaft, die Hoffnung bringt. Überall in Phrygien, in Asien, in Lydien, in Pisidien, in Galatien, überall, wo man hinkommt. Rom, Jerusalem, Antiochien oder in unseren Landen. Es gibt nur eine Botschaft, die Hoffnung bringt. Dieses Evangelium kommt überall hin und bringt Hoffnung. In aller Welt kommt es hin. Das heißt nicht, dass die Botschaft schon jeden Menschen erreicht hatte, aber es wurde überall verbreitet. Sie wurde überall verbreitet, die Botschaft. Von der Botschaft wird gesagt, dass sie Frucht brachte. Die Botschaft der Hoffnung ist eine fruchtbringende. Das heißt, die Veränderung, die bei den Kolossern stattgefunden hatte, Frucht ist Veränderung im Leben. Wenn das Evangelium Frucht bringt, dann wird es angenommen und bewirkt eine Veränderung im Leben. Menschen werden anders. Das ist die Frucht des Evangeliums, nicht wahr? Etwas geschieht. Menschen glauben. Mit dem Glauben ändert sich etwas. Paulus erinnert daran, dass die Veränderung, die in Kolosse stattgefunden hatte, als das Evangelium dorthin kam, dass diese Veränderung nicht zurückzuführen war auf etwas, das die Kolosser selbst getan hatten oder geleistet hätten. Die Irrlehre sprach von Leistung. Schaut einmal, hieß es, ihr müsst noch dies tun, ihr müsst noch dies lassen, um mehr zu bekommen, um weiterzukommen. Paulus sagt, nein, es ist alles Frucht. Frucht heißt, Gott hat es getan. Die Ehre für die Veränderung im Leben der Kolosser kommt dem Wort Gottes zu, nicht uns. Dem Evangelium kommt diese Ehre zu, das heißt dem Wirken Gottes, nicht nur unserem Gehorsam. Nicht nur, weil ich geglaubt habe. Glauben heißt einfach, ich habe es als Geschenk angenommen. Die eigentliche Wirkung war die Wirkung der Botschaft. Die Bibel tut das, das Wort Gottes tut das, das Evangelium tut das. Das heißt Gott, Gott selbst durch sein Wort. Das Evangelium bringt Frucht, wenn die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt wird. Vers 6. Wurde gegenwärtig und sie bringt Frucht. Übrigens heißt es, sie bringt von sich aus, von sich aus. Es liegt Kraft im Evangelium. Und wenn man das Evangelium glaubt, dann hat das Evangelium diese Kraft, Frucht zu bringen. Und sie tut es, es heißt, so wie auch unter euch, von dem Tage an, als ihr sie hörtet, die gute Botschaft, und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet. Man hörte und erkannte die Gnade Gottes in Wahrheit. Was heißt das, die Gnade Gottes in Wahrheit zu erkennen? Man kann hier an dreierlei denken. Es muss sich um die wahre Gnade Gottes handeln. Wenn Sie im Alltag katholischen Menschen begegnen, dann kann es sein, dass sie einer anderen Auffassung von Gnade begegnen. Das müssen Sie wissen. Wenn Sie mit einem Katholiken über Gnade sprechen, dann müssen Sie vorsichtig sein und wissen, was er unter Gnade versteht. Gnade für uns heißt Geschenk, Güte. Aber für ihn heißt es Leistung. Merkwürdig, nicht? Gnade ist etwas, das man sich erarbeitet. Gnade ist eine Substanz gleichsam, die Gott stückweise dem gibt, der sich artig gibt. Beim Katholiken. Wer artig vor Gott ist, wer sich benimmt, wer gut und fromm ist, der bekommt gleichsam kleine Zeichen, Punkte, ja? Gnadenpunkte. Das sind Verdienste. Und so sammelt man sich Punkte. Und es gibt einige Menschen, die haben so viele Punkte gesammelt, dass sie Punkte übrig haben für andere. Und die heißen Heilige. Die katholischen Heiligen haben übernotwendig, das heißt mehr als notwendig, Punkte gesammelt. Und jetzt können andere von diesen Punkten leben. Das sind Gnaden, Gnadungen. Ja? Das ist eine falsche Auffassung von Gnade. Da muss man zeigen, dass Gnade etwas ist, das ein freies Geschenk ist, nur aus Liebe einem Unwürdigen zuteil wird, der einfach seine Schuld eingesteht und wie ein Schuldner, ein Sünder kommt. Gnade ist also nicht eine Substanz, für die man besondere Leistungen bringt. Sie ist die Liebe Gottes, die sich herabneigt zu uns. Die Gnade Gottes in Wahrheit zu erkennen, könnte heißen, sie im Rahmen der Wahrheit zu erkennen. Das heißt, es geht um das Wort der Wahrheit. Wenn man das Wort der Wahrheit erkennt, dann erkennt man die Gnade Gottes in diesem Wort. Und das ist, könnte es sein, was Paulus hier meint. Die wahre Gnade im Wort der Wahrheit, in dem Wort des Evangeliums. Zu Gottes Gnade gelangt man nämlich nur über die Wahrheit des Evangeliums, nicht über die Unwahrheit. Im wahren Evangelium begegnet Gott Menschen in Liebe und dort bietet er Vergebung an, nirgendswo anders. Eine dritte Möglichkeit, diesen Begriff aufzufassen. Die Gnade Gottes will auch in Wahrhaftigkeit erkannt werden. Sagt Paulus, die Gnade Gottes in Wahrheit erkennen, dann könnte es heißen, mit Wahrhaftigkeit, ehrlich sein. Man muss bereit sein, sich selbst im Lichte Gottes zu sehen. So kommen, wie man ist, und Vergebung als Geschenk annehmen. Nun kommen wir zu einem weiteren Gedanken in diesem Abschnitt. Die erste Verkündigung des Evangeliums in Kolosse wurde durch eine weitere Verkündigung ergänzt. Das sagt uns Vers 7. So wie ihr auch lerntet von Epaphras, unserem geliebten Mitdiener. Das heißt, es wurde weiter gelernt, gelehrt und gelernt. Ich nehme an, dass das Wort auch hier im Text steht. In den Texten, neueren Texten, wird es weggelassen. So wie ihr lerntet von Epaphras. Sie hatten es gelernt und sie lernen es immer wieder, dieses Mal von Epaphras. Vielleicht war er auch am Anfang dabei, wir wissen es nicht. Aber dieses können wir sagen. Wir müssen hinzulernen. Wir dürfen nicht nur einmal das Evangelium hören und dann bekehren wir uns und dann ist es fertig, ja? Ich hörte von einem Bruder, der sagte, er wüsste nicht, wo er noch in der Bibel zu lesen hätte. Er hätte schon alles einmal gelesen. Die Frage ist, ob er wirklich gelesen hat, ja? Wenn er wirklich gelesen hat, dann müsste es doch schmecken, oder? Und dann möchte man wie ein kleines Kind dieselbe Botschaft nochmal hören. Es ist ja das Wesen der kleinen Kinder, dass sie nie müde werden, dieselbe Geschichte zu hören. Später müssen sie immer Neues hören, ja? Aber Kinder hören gern das Alte. Ja? Deshalb muss man nie müde werden, bei kleinen Kindern dieselbe Geschichte immer wieder zu lesen, zu sagen. Ja? Und in diesem Sinne bleiben wir Kinder. Die alte Botschaft ist immer neu. Also dieselbe Botschaft immer wieder hören, weiterlernen von ihr. Denn schließlich ist die alte Botschaft immer neu und wir erfahren immer wieder Neues. Petrus sagt als letztes an seine Leser, 2. Petrus 3, Vers 18, wachst in der Erkenntnis Jesu Christi. Nehmt zu, bleibt nicht stehen. Solches Lernen muss sodann aus einem einheitlichen Wort geschehen. Was die Kolosser von Epaphras lernten, war so wie, Anfang Vers 7, so wie das andere Wort, das sie gehört hatten. Es war nicht ein anderes Wort. Es gibt nicht ein Wort für die Evangelisation und ein Wort für die Erbauung in der Gemeinde. Manchmal tut man, als ob es ein anderes Wort ist. Da ist eine Evangelisation. Ja, das ist für die Ungläubigen, ja. Da sollen die nur kommen, das Evangelium hören. Ich kenne das schon alles. Aufpassen. Das Wort, das in der Evangelisation gepredigt wird, das ist dasselbe Wort, von dem man bis zum Ende seines Lebens lebt. Es gibt keine andere Botschaft. Sie kann einfacher gesagt werden. Aber es bleibt bei der einfachen Botschaft von Jesus Christus. Er kam in die Welt, um uns zu retten. Und von dieser Botschaft leben wir bis zum letzten Atemzug. Nur ein Evangelium durch die ganze Botschaft, durch die ganze Bibel. Das Evangelium in der Evangelisation und das Evangelium zur Erbauung ist dasselbe Evangelium. Die neutestamentlichen Lehrbriefe erwachsen aus den Evangelien. Was in den Briefen steht, steht auch in den Evangelien, im Keim. Es darf näher ausgeführt werden, es darf weiter gelehrt werden, das ist klar, aber es ist dieselbe Botschaft. Das Wort des Evangeliums ist ein Wort. Die Botschaft der Rechtfertigung kann nie durch eine neue ergänzt werden. Dieses war die Gefahr in Kolosse. Ihr braucht noch mehr. Diese Botschaft genügt nicht. Ich bringe euch noch mehr. Nein, nicht so. Plus bedeutet dann Minus. Ferner, wenn die Botschaft dieselbe bleibt, können auch die Boten der Botschaft wechseln. Wenn die Botschaft nur dieselbe bleibt, dann braucht es nicht immer denselben Verkündiger. Ob das nun Paulus ist, der nach Kolosse kommt und das Evangelium verkündet, ob das Epaphras ist, ob das Archippus ist, ob das Apollos ist, ob das Timotheus, Tychikus oder wer immer sie heißen mögen, wie immer sie heißen mögen. Die Botschaft muss dieselbe bleiben, dann kann es aber auch andere Verkündiger geben. Das macht es dann reich. Die Kolosser hatten das Vorrecht, von einem guten Verkündiger zu lernen und weitergeführt zu werden. Paulus bestätigt den Epaphras als solchen. Vers 7 und 8. So wie ihr auch lerntet von Epaphras, einem geliebten Mitdiener oder Mitsklaven. Er ist ein treuer Diener Christi zu eurem Wohl, der uns auch eure Liebe im Geist anzeigte. Hiermit wird der legitimiert, bestätigt, der am wahren Evangelium festhält. Wenn es in Kolosse solche gibt, die einem anderen Lehrer Vertrauen schenken, dann sollen sie wissen, Epaphras bringt die richtige Botschaft, nicht der andere. Ja? Das heißt, der Irrlehrer. Ja? Sie sollen wissen, Epaphras bringt die richtige Botschaft. Wie weiß Paulus das? Epaphras ist jetzt in Rom. Paulus hat sich mit ihm unterhalten. Er weiß, was für eine Botschaft Epaphras bringt. Und er kann ihnen vergewissern. Also, dieser Epaphras, ihr dürft weiter ihm euer Vertrauen schenken. Das ist wunderbar. Wie tut Paulus das? Er sagt, Epaphras ist ein Geliebter, einmal, auch von Paulus ein Geliebter. Zweitens, Epaphras ist ein Mitsklave. Bedenkt, meine lieben Kolosser, kann er sagen, Epaphras ist genauso willig, Gott Sklavendienst zu leisten, wie ich, ein Gefangener hier in Rom. Ich bin ganz dem Herrn zu eigen und auch Epaphras. Weiter sagt Paulus, Epaphras ist ein treuer Mann. Ihr könnt euch auf ihn verlassen. Er wird euch nicht enttäuschen. Wunderbar, wenn Reich Gottes Arbeiter, Verkündiger des Evangeliums, verlässlich sind. Dann nennt er Epaphras einen Diener Christi. Jemand, der Christus wirklich dient, nicht Menschen. Und wenn er euch dient, dann tut er das Christi wegen. Und letztlich, Epaphras ist einer, der sich für die Gemeinde in Kolosse einsetzt, zu eurem Wohl, zu eurem Wohl. Und er ist ein positiver Berichterstatter. Denn wenn er von der Gemeinde spricht, dann spricht er nicht Übles von der Gemeinde, auch wenn er einiges Trauriges berichten muss, sondern er tut es zu ihrem Wohl. Und Paulus sagt, der uns auch eure Liebe im Geist anzeigte. Dies ist das einzige Mal, dass Paulus den Heiligen Geist im Kolosserbrief erwähnt. Was heißt dieser Ausdruck, Liebe im Geist? Das heißt einmal, Liebe kommt durch den Geist. Liebe kommt durch den Geist. Mit dem Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen worden in unseren Herzen. Wir selbst, meine lieben Freunde, sind lieblos. Keiner von uns ist liebesfähig. Selbst sind wir nicht liebensfähig, aber schon gar nicht liebesfähig. Wir sind es nicht fähig. Wir haben es nicht in uns. Bedenken wir müssen, wenn wir das nicht zugeben können, dann haben wir noch einiges zu lernen über unsere eigene Verdorbenheit. Vergessen wir nie, was die Bibel über uns sagt, stimmt. Und die Bibel sagt, wir sind total verdorben. Jeder von uns ist wie Kain, der imstande ist, seinen Bruder in die Ewigkeit zu schicken. Jeder von uns ist dazu fähig. Jeder von uns. Die Liebe kommt ins Herz durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe war dort in Kolosse vorhanden. Mit anderen Worten, der Heilige Geist war am Werk. Das Wesentliche war da. Denn die Liebe ist es, was Gott von uns erwartet. Da wir es aber nicht bringen können, schenkt er es uns. Die Liebe ist das Wesentliche im Alten Testament, im Neuen Testament. Das erste Gebot ist das Gebot der Liebe zu Gott und das zweite, die Liebe zum Menschen. Die 10 Gebote bringen Liebe zum Ausdruck. Liebe zu Gott, Liebe zum Menschen. Im Evangelium ist es nicht anders. Jesus ist gekommen, uns liebesfähig zu machen. Das Positive scheint das Notvolle in Kolosse doch überwogen zu haben. Auch wenn es Not gab in Kolosse, war das Positive doch Überhand. Hatte es die Überhand. Er zeigt uns von eurer Liebe im Geist. Da möchten wir beten, Herr, lehre uns, so über deine Gemeinde zu sprechen, wie Epaphras das in Rom bei Paulus tut, über die kolossische Gemeinde. Eine letzte Frage zu diesem Abschnitt 3-8. Was war wohl die Folge der Bestätigung des Epaphras durch Paulus? Was dürfte das in Kolosse für Folgen gehabt haben? Man kann sich folgende Folgen denken. Erstens, die Verkündigung, die man von Epaphras gehört hatte, wurde somit bestätigt. Man wird also Mut gefasst haben, neues Vertrauen zum Evangelium. Zweitens, das Vertrauen zur Person des Epaphras wurde bestärkt. Sie werden wohl neues Vertrauen zu Epaphras gewonnen haben. Und drittens, das Vertrauen zu Paulus wird gefördert. Mit diesen Worten zeigt er ja seine Liebe, sein Interesse an ihnen. Und Folge, jetzt können sie weiter auf Paulus horchen. Jetzt kann Paulus seine anderen Anliegen anbringen. Jetzt kann Paulus weitersprechen. Nachdem er ihnen gezeigt hat, das Evangelium, das er bringt, das Epaphras bringt, das sie gehört hatten, ist vertrauenswürdig. Jetzt kann er weitersprechen.